Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich habe das Vorrecht, heute Morgen mit euch weiter durch den Römerbrief zu gehen. Es ist einfach etwas Wunderschönes. Heute Morgen stehen die Verse 1 bis 13 aus dem Kapitel 15 vor uns. Und das Thema wird sein: Starke, Schwache und Christus als Vorbild. Es ist eine Fortführung des Themas, was uns der Joe vorgestellt hat, aus Kapitel 14. Im Grunde gehen die Gedanken weiter. Die Frage: Haben wir das überhaupt nötig? Wir Traunreuter sind doch ein ganz netter Haufen. Wir haben uns doch alle lieb, oder? Wir achten aufeinander. Wir sind nett zueinander. Brauchen wir das überhaupt? Esther hat mir heute Morgen am Tisch erzählt, dass ein Mädel gestern in der Jugend sehr darunter gelitten hat, wie man miteinander redet. Und hat gesagt: Unterscheiden wir uns wohl überhaupt noch von der Welt? Vielleicht fällt uns das gar nicht so auf, wie wir miteinander umgehen. Und die Ermahnungen, die der Apostel Paulus oder der Geist Gottes uns durch den Apostel Paulus geben, tun uns gut, damit das, was wir an Liebe erleben, noch echter ist. Dass unser Umgang miteinander das widerspiegelt, was der Römerbrief uns gesagt hat, nämlich, dass wir aus dem Evangelium leben, dass wir unsere Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben. Nicht aus eigenem Verdienst, weil wir gut sind, sondern wir haben sie geschenkt bekommen. Und als Beschenkte dürfen wir gerecht leben. Wenn wir so reich beschenkt worden sind, das wird heute das Thema sein, welche Verpflichtung haben wir dann, andere mit Gutem zu beschenken. Ich lese den Text aus Römer 15, Vers 1 bis 13. Ich lese heute Morgen bewusst nach der Elberfelder Übersetzung, weil einige Worte sehr schön da rauskommen. Da heißt es, Römer 15, ab Vers 1, wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht sich selbst zu gefallen. Da schon die erste Bitte: Ertrag bitte meine Schwachheit, dass die Stimme so ein bisschen belegt ist. Ich bin ein bisschen erkältet. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht selbst sich gefallen, sondern wie geschrieben steht: Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen mögen, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht: Darum werde ich dich preisen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wiederum sagt er: Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wiederum: Lobt den Herrn, alle Völker, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wiederum sagt Jesaja: Es wird eine Wurzel, es wird sein, die Wurzel Isais, und der aufsteht, um über die Nationen zu herrschen. Auf ihn werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten uns unter dein Wort beugen, dein Wort, was so wunderbar ist, was so zu unseren Herzen spricht. Ja, es tut gut, wenn wir sehen, wie du als Vorbild heute vor uns stehst, wie du sagst, wir können auch so leben, einander aufnehmen, tragen. Gib uns Weisheit, gib uns offene Herzen und gib uns die Kraft, auch dein Wort in unserem Leben, auch im Gemeindeleben umzusetzen. Amen. Wie ich eben bereits angekündigt habe, setzt unser Text die Gedanken aus dem Kapitel 14 fort. Joe hat uns einiges darüber gesagt, was dort steht. Paulus beginnt seine Gedanken in Kapitel 14 über den Umgang zwischen Starken und Schwachen in der Gemeinde. Und er hat drei Aufforderungen, die wir im Kapitel 14 gefunden haben. Und heute kommen zwei weitere dazu. Ich werde ein wenig einseitig den Text in diese Richtung auslegen. Ich werde nicht auf die ganzen prophetischen Stellen, die im zweiten Abschnitt unseres Textes aufgeführt sind, eingehen, sie nur kurz streifen. Seht mir das bitte nach. Aber ich denke, dass dieser Umgang miteinander in der Gemeinde ein wichtiges Thema auch für uns ist. Joe hat uns aus dem Text drei Aufforderungen rausgearbeitet letztes Mal, wie Starke mit Schwachen umgehen sollen. Wisst ihr noch, welche drei Aufforderungen vor uns gestanden haben? Genau, das ist der dritte. Die Schwachen nicht richten. Das ist eine Aufforderung an die Starken. Was gab es noch für Aufforderungen? Wie bitte? Niemand verachten, die Schwachen nicht verachten. Die Starken sollen die Schwachen nicht verachten. Das ist in Vers 3 und 10 zu finden. Genauso wie das mit dem Richten, auch in Vers 3 und in Vers 10 dann nochmal aufgegriffen wird. Und dann gibt es noch die erste Aufforderung, die direkt im ersten Vers steht. Da heißt es, die Starken sollen die Schwachen im Glauben aufnehmen. Drei Aufforderungen. Nehmt den Schwachen auf, verachtet den Schwachen nicht und richtet ihn nicht. Und in unserem Text geht es mit zwei Aufforderungen weiter. Die kommen auch direkt in den ersten Versen dran. Und zwar, die Starken sind verpflichtet, zwei Dinge zu tun. Die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und sie sind verpflichtet, sich nicht selbst zu gefallen, sondern dem Nächsten zum Guten. Das ist Vers 1 und 2. Und dann folgt ein Text, der uns den Herrn Jesus als das große Vorbild vorstellt und einige Punkte dessen, was das bedeutet, nicht verachten, nicht richten, aufnehmen, tragen, was das heißt. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich mir einige Zeit nehmen, um mit euch ein bisschen über die Begriffe nachzudenken, die wir jetzt aufgeführt haben. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns mal klar werden, was sind Schwache, was sind Schwachheiten, was sind Starke, was bedeutet aufnehmen, verachten und richten. Und wenn wir dann in den Text einsteigen, werden wir noch darauf eingehen, was es bedeutet zu tragen und sich nicht selbst zu gefallen. Ich muss sagen, ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, was sind Schwache. Ich habe gedacht direkt, ich weiß, was das ist. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, ach, hier geht es ja um Nationen und Juden. Also das eine sind die Schwachen, die Juden, und die Nationen, die Starken oder umgekehrt. Muss ich nochmal genau schauen, aber dann ist es klar. Dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so. dann könnte man dahin kommen, wenn man oberflächlich liest, Starke sind Normalessende und Schwache sind Vegetarier, weil die essen ja Gemüse. Ist aber auch, glaube ich, nicht das Richtige. Was sind Schwache? Ich habe lang gebraucht, wirklich eine Definition zu finden, die das Ganze abdeckt. Sind damit vielleicht Ungläubige gemeint? Kann auch nicht sein, weil es sollen die Schwachen im Glauben aufgenommen werden und das in der Gemeinde. Also es sind Menschen in der Gemeinde. Mir hat da sehr geholfen, wie die Elberfelder das übersetzt hat und wenn man die Fußnote anschaut. Dort heißt es, sie werden in unserem Text, Kapitel 15, die Schwachheiten der Kraftlosen, wird es da übersetzt. Da werden Schwache mit Kraftlosen gleichgesetzt. Und die Fußnote sagt, Unfähige oder Unvermögende. Und da ist mir das ein bisschen deutlicher geworden. Und diese Bedeutung des Wortes, die Schwachen, scheint wirklich in die Richtung zu gehen, dass es Menschen sind, die sich aus eigener Kraft in Bezug auf einen bestimmten Bereich ihres Lebens nicht helfen können. Menschen, die aus eigenem Vermögen heraus hilflos sind in Bezug auf einen bestimmten Bereich ihres Lebens. Das müssen wir festhalten. Und ich glaube, dass diese Definition sich deckt mit dem, wie Schwache auch an anderen Stellen der Bibel gebraucht wird. Sie sind aus eigener Kraft nicht in der Lage, Situationen, Anforderungen, Herausforderungen des Lebens, ich sage ganz vorsichtig in Anführungsstriche, zu meistern, unter die Füße zu bekommen, damit klarzukommen. Diese Hilflosigkeit kann sich auf verschiedene Bereiche des Lebens beziehen und sie kann in verschiedenen Gründen ihre Ursache haben. Schwachheit kann von Gott gegeben sein. Denken wir zum Beispiel an Veranlagungen. Der eine ist Sportler und der andere ist in Bezug auf Sport schwach. Der eine kann gut singen und der andere ist in Bezug auf Gesang schwach. Also es können Veranlagungen sein, wie zum Beispiel körperliche Gegebenheiten. Und da merken wir ganz schnell, Schwachheit ist nichts, für das man sich schämen muss. Schwachheit ist nichts, was schlecht ist. Schwachheit muss keine Sünde sein. Es gibt auch andere Gründe für Schwachheiten. Zum Beispiel Traditionen. Unser Text im Kapitel 14 hat das gezeigt. Menschen, die aus Tradition heraus gewisse Dinge nicht tun. Oder es kann ein schwaches Gewissen sein oder ein Gewissen, was uns einengt. Denken wir an das Fleischessen oder Nicht-Fleischessen. Es können Gewohnheiten sein, durch die wir in Schwachheit geraten. Umwelteinflüsse. Ja, es kann auch Sünde sein, die uns in Schwachheit führt. Gerade in Bezug auf die Sünde sind wir Menschen eigentlich alle Schwache, zumindest mal gewesen. Wir haben uns durch die Sünde in eine Situation gebracht, aus der wir uns selbst nicht heraushelfen konnten, in eine ziemlich missliche Lage, eine missliche Lage vor Gott. Und es ist ein Starker gekommen und hat uns angenommen, hat unser Gericht getragen, hat uns nicht verachtet, sondern geliebt und hat uns geholfen. Unser Heiland Jesus Christus. Gottes Gedanken über unsere Schwachheit sind, dass wir nicht an unserer Schwachheit zerbrechen müssen. Seine Gedanken sind, auch wenn Schwachheit keine Schuld sein muss, dass wir stark werden. Er hat gesagt, wir müssen nicht schwach bleiben. Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist ein Vers aus der Waffenrüstung, die wir anlegen sollen. Gott will nicht, dass unser Leben an unserem Unvermögen scheitert. Das bedeutet aber auch andersherum nicht, dass er jede Schwachheit unseres Lebens nimmt. Manchmal bedeutet gerade das Tragen und Leben mit einer Schwachheit Stärke. Paulus hat das so erlebt. 2. Korinther 12, Vers 9. Da sagt er, und Vers 10, und er hat zu mir gesagt, da ist Gott gemeint, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So viel mal zu den Schwachen, jetzt zu den Schwachheiten. Die kommen ja in unserem Text vor, die sollen wir ja tragen. Wie gesagt, auch wenn Schwachheit nicht unbedingt mit Schuld in unserem Leben in Verbindung stehen muss, so sollte sie doch niemals unsere Sünden entschuldigen. Noch einmal. Auch wenn Schwachheit in unserem Leben keine zwingende Verbindung zu Schuld und Sünde hat, darf Schwachheit niemals vorgeschoben werden als Entschuldigung für unsere Sünden. Leben gegen Gottes Willen, gegen seinen erklärten Willen und ungehorsam gegenüber seinem Wort ist niemals Schwäche, sondern Sünde. Sünde bleibt Sünde und Schwäche bleibt Schwäche oder Schwachheit bleibt Schwachheit. Schwachheit ist Kraftlosigkeit oder Unvermögen, sich aus einer misslichen Lage durch eigene Mittel und Kräfte zu befreien. Und das kann durchaus in unserem Leben öfters der Fall sein. Diese misslichen Lagen können aber durchaus unsere Sünde sein. Aber diese Kraftlosigkeit, sich nicht zu befreien, das ist die Schwäche. Die missliche Lage, in der wir sind, kann die Sünde sein. Merkt ihr, das ist wichtig, dass wir das herausheben für unseren Umgang miteinander. Was kann so eine missliche Lage sein? So eine Kraftlosigkeit, aus der wir uns nicht selbst befreien können. Sünde haben wir schon angeführt, aber mir sind da Dinge eingefallen, wie zum Beispiel Menschenfurcht. Mancher von uns ist ängstlich. Gewissensnöte. wie hier bei den Römern, Essen von Opferfleisch oder nicht. Krankheiten. Ihr könnt die Liste beliebig fortsetzen. Halten wir uns nochmal vor Augen. Schwachheit ist nicht Sünde. Aber Sünde kann eine missliche Lage sein, die unsere Schwachheit deutlich macht. Die Starken. Wer sind die Starken? Ho. Die Definition für Stärke oder Starke ergibt sich dann analog. Es sind Menschen, die auf bestimmte Anforderungen ihres Lebens aus eigener Kraft reagieren können. Woher sie die Kraft haben, ist mal noch gar nicht klar. Es kann sein, dass sie ihnen geschenkt bekommen wurde, dass sie geschenkt bekommen haben. Es kann aber auch sein, dass sie einfach in ihnen ist oder sie sich angeeignet haben. Sie sind in Bezug auf bestimmte Lebensbereiche einfach handlungsfähig. Man könnte vielleicht sagen, in Anführungsstrichen, sie sind Herr der Lage. Sie sind Herr der Lage, die Starken. Aber hier merken wir bereits, dass das Eis, auf dem die Stärke der Starken steht, doch sehr dünn ist, oder? Auch wenn man heute stark ist, sich nicht nur stark fühlt, sondern vielleicht stark ist, kann sich das morgen doch ändern. Wie schnell ändern sich so Randbedingungen oder Umstände unseres Lebens und die Stärke, die wir besessen haben für die Situation, in der wir gestern standen, reicht für die Situation, in der wir heute stehen, gar nicht mehr aus. Und wir sind auf Hilfe angewiesen und merken, in Bezug auf diesen Bereich unseres Lebens gehören wir zu den Schwachen. Und manchmal tut es gut, das zu spüren. Zudem wird uns bewusst, dass kein Mensch der Starke ist. Der, der in allen Lebensbereichen Herr der Lage ist. Solch einen Menschen gibt es nicht. Da gab es nur einen, der über diese Erde gegangen ist. Unser Herr Jesus. In einem Bereich mögen wir vielleicht stark sein. Aber in einem anderen Bereich hingegen schwach. Das gilt selbstverständlich auch für die Schwachen. Keiner ist der Schwache, der Loser, der in allen Bereichen versagt. Dann noch einmal kurz zu dem, was der Jones bei der letzten Predigt über Römer 14 ausgeführt hat. Ich möchte das nicht alles wiederholen, aber überlegen wir noch einmal kurz, was dann es auf sich hat mit dem Aufnehmen, nicht verachten und nicht richten. Wenn wir uns doch bewusst sind, wer wir sind und wer unser Nächster ist, unser Gegenüber, dass keiner von uns der wirklich Starke ist und der wirklich Schwache, sondern dass sich doch auf Bereiche unseres Lebens bezieht. Und dass es einen Bereich in unserem Leben gibt, wo wir alle schwach waren und reich gemacht worden sind oder stark gemacht worden sind vor Gott durch unseren Herrn Jesus als Geschenk. Dann ergeben sich doch daraus schon aus moralischen und ethischen Gründen, dass wir die Schwachen aufnehmen, dass wir sie nicht verachten und dass wir sie nicht richten. Wie viel mehr, da Gott uns den Römerbrief geschenkt hat, wo er uns hat aufschreiben lassen, dass er sagt, ich möchte das nicht. Es ist sein erklärter Wille für das Zusammenleben in der Gemeinde, dass wir aufnehmen, nicht verachten, nicht richten. Sich diesen Anweisungen zu widersetzen, ist Ausdruck von purem Hochmut und blanker Selbstüberschätzung. Wer den Bruder verachtet wegen einer Schwäche in seinem Leben, der hat nicht begriffen, wer er selber war und ist. Nun zu unserem Text. Unser Text hat zwei Verpflichtungen. Paulus stellt sich mit seinen Adressaten so in eine Reihe, und zu diesen Adressaten gehörten ja nicht nur die Römer, sondern auch die Traunreuter. Römer, Traunreuter, Paulus, alle in einer Reihe. Und Paulus sagt, wir, die Starken. Also keiner schwach von uns. Wir reden über die anderen. Wir, die Starken. Ja, bist du dankbar dafür? Das ist hier kein Druckfehler. Paulus sagt es so, durch den Geist Gottes getrieben. Es sind Aussprüche Gottes. Er sagt nicht, wir, die Starken, können uns auf die Schulter klopfen. Er sagt, wir, die Starken, sind verpflichtet. Ja, richtig. Christus hat uns befreit aus unserer misslichen Lage vor Gott. Und daraus ergibt sich eine Pflicht. Oder besser zwei. Die erste Pflicht, wir sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Ein wunderschöner Auftrag, den eigentlich jeder, der Gottes Hilfe erlebt hat, doch gerne tun möchte. Mir ist geholfen worden. Ich habe es erlebt, was es bedeutet, wenn man in einer wirklich misslichen Lage ist, leidet unter der mangelnden Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben. Und Gott hat sie uns geschenkt. Gott hat uns gerecht gesprochen. Und dann hat er auch noch uns geholfen und hat gesagt, ich mache euch gerecht und ihr dürft als Gerechte leben. Das Thema des Römerbriefs. Wer das doch erlebt hat, der freut sich doch darauf, anderen in misslichen Lagen auch helfen zu können. Ich bin so froh, dass hier steht, wir sollen die Schwachheiten der Kraftlosen oder Schwachen tragen und nicht ertragen. Wir machen sehr schnell daraus ertragen. Ich habe gedacht, ja, es gibt doch noch die Bibelstelle, die ich werde sie gleich noch zitieren, dass man die Unordentlichen zurechtweist und die Schwachen erträgt. Dann habe ich nachgelesen, auch dort steht nicht ertragen. Da habe ich gedacht, muss ich bei Luther nachschauen. Auch nicht ertragen, steht tragen. Bei Schlachter nachgeschaut, steht auch tragen. Gott möchte, dass wir tragen und nicht ertragen. Was ist der Unterschied? Ertragen bedeutet, ich toleriere es. Ich kann das ertragen, dass du so bist. Passt. Ich komme damit klar. Tragen heißt aber, ich gehe her und heb hoch. Ich helfe. Nicht, ich toleriere. Gott möchte nicht, dass wir die Schwachheiten der Schwachen tolerieren und sagen, ich komme damit klar, komm du auch damit klar, passt schon. Gott möchte, dass du und ich als Menschen, denen geholfen würden, die Ärmel hochkrempeln und einander helfen. Einander tragen. Tragen, wo der andere nicht tragen kann. Wo die eigene Kraft nicht ausreicht. Ich muss euch sagen, ertragen, tolerieren, ist in diesem Sinne lieblos. Tragen dagegen ist Liebe. Denn Liebe hilft. Ich musste so an unseren Herrn Jesus denken. Er hat uns als Sünder geliebt und deshalb hat er unsere Sünden ertragen, toleriert. Na, Er hat die Ärmel hochgekrempelt, entschuldigt diesen Ausdruck, ist aus dem Himmel gestiegen und hat deine und meine Sünden angefasst und auf das Kreuz getragen, an seinem eigenen Leib. Er hat gezeigt, was es heißt, zu tragen. Paulus führt dann eine Stelle hinterher an aus dem Psalm 69, wo es heißt, er hat sogar die Schmähungen, die Menschen ausgesprochen hatten gegen Gott, auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Er hat getragen, nicht ertragen. Hüten wir uns davor, vorschnell zu sagen, wir ertragen das. Gottes Wille ist, dass wir einander tragen. Wir alle sind Menschen, deren Schuld Christus selbst getragen hat. So sind auch wir schuldig oder verpflichtet, wie Paulus sagt, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Wir brauchen nur die Schwachheiten unserer Geschwister zu tragen. Er hat die Sünde getragen. Die Sünde unserer Geschwister können wir nicht tragen. Versuch es erst gar nicht. Das ist was, was du nie schaffen wirst, was auch Gott nicht von dir verlangt. Aber was er von dir verlangt, ist, die Schwachheit zu tragen, die Kraftlosigkeit. Es wird also nicht zu viel von uns verlangt. Unser Herr Jesus hat viel mehr getragen. Wie könnte sowas aussehen, was wir tragen? Es gibt viele Möglichkeiten. Es könnte die zweite Meile sein, die wir mit jemandem gehen, wenn er uns um eine bittet. Es könnte Fürbitte sein. Es könnte Hilfeleistung sein, vielleicht im alltäglichen Leben. Oder es könnten Belehrungen sein. Mir sind da so eingefallen, ein Ehepaar aus der Bibel, Aquila und Priscilla. Ihr könnt nachlesen, wie sie in Apostelgeschichte 18 einen jungen Bruder, der zum Glauben gekommen ist und der so richtig gebrannt hat und überall das Evangelium verkündigt hat, zu sich nehmen. Der hieß Apollos. Und sie sagen, hey Apollos, wir möchten ja noch ein bisschen genauer den Weg Gottes auslegen. Und sie legen ihm den aus und belehren ihn. Sie nehmen ihn einfach zu sich, auf Seite und helfen ihm. Und danach lesen wir, um wie viel mehr wirksamer er ist in der Gemeinde. Wie er erbaut, wie er helfen kann. Wäre das was, wo du und ich unseren Geschwistern dienen könnten, sie tragen können? Oder sind wir welche, die dann vorschnell sagen, der hat eh keine Ahnung. Mei, er hat es halt nicht drauf. Er ist halt kein Lehrer, er ist halt kein Evangelist. Lieblosigkeiten, Verachten, Richten geschieht so schnell. Ein anderes wunderbares Bild bezüglich des Tragens sind vier Männer, die uns in Lukas 5, Vers 18 bis 20 begegnen. Ich glaube, wir müssen die Geschichte einfach mal lesen, weil die so schön ist. Lukas 5, drei Verse, Vers 18 bis 20. Und siehe, Männer brachten auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Ich glaube, es ist eines der drastischsten Bilder für Schwäche, oder? Wenn einer gelähmt ist, kann nicht mal aus eigener Kraft gehen. War sonst sicher ein toller Kerl, aber halt gelähmt. Und sie suchen ihn hineinzubringen und ihn, vor Jesus zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keinen Weg fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn, mit dem Tragbett durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er: Nimm dein Bett auf und geh in späteren Versen. Ist das nicht im Bild, was tragen bedeutet? Wenn ich dir einen Eimer in die Hand gebe und sage, bitte trag den, dann wird deine erste Frage sein, wohin? Wenn du deinen Bruder aufnimmst und trägst, dann stell dir die Frage, wohin? Eine ganz gute Adresse oder vielleicht die beste Adresse ist, bring ihn zu Jesus. Aquila und Priscilla haben das getan mit Apollos. Sie haben ihm den Herrn Jesus in den Schriften gezeigt. Hier vier Männer bringen einen Gelähmten zu Jesus. Wenn du Fürbitte für jemanden tust, auch einen tragen, bring ihn zu Jesus. Bring seine Not zu Jesus. Wenn du Hilfeleistungen brauchst, zeig, dass du es tust wegen Jesus. Wohin trägst du, wohin trage ich unseren Bruder? Und noch ein kleiner Hinweis zum Tragen sei mir gestattet. Vielleicht denkt der ein oder andere, wenn ich so getragen werden soll mit meinen Schwächen, wie kommt es, dass ich dann immer wieder mal von Geschwistern in der Gemeinde, in der Jugend, in den Kinderstunden, was weiß ich, in der Mitarbeit, von den Ältesten gemaßregelt werde, ermahnt werde, zurechtgewiesen werde? Ist es nicht ihre Aufgabe und ihre Pflicht, mich zu tragen? Eine Bibelstelle, die wir miteinander lesen wollen. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Ich habe sie eben schon erwähnt. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Da heißt es: Wir mahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Nehmt euch der Schwachen an, tragt die Schwachen, bedeutet das Gleiche. Die Aussage ist dieselbe wie in Römer 15 oder wie Luther und Schlachter auch sagen, eben tragt die Schwachen an dieser Stelle. Der Vers enthält aber auch die Anforderung oder die Aufforderung, die Unordentlichen zurechtzuweisen. Beides sind Wahrheiten. Schwache tragen, Unordentliche zurechtweisen, Kleinmütige trösten, langmütig gegen alle. Aber merkt ihr, diese zwei Pole, Unordentliche zurechtweisen, Schwache tragen. Und darin liegt die Schwierigkeit. Oft ist es schwierig zu unterscheiden, was ist Schwachheit, wo die eigene Kraft nicht reicht, oder was ist Unordnung? Oh ja, es gibt Unordnung, auch in meinem Leben. Und das gehört zurechtgewiesen. Das ist etwas, was ich regeln kann. Und es gibt viele Dinge in deinem Leben, die du regeln kannst. Und als Geschwister sind wir einander verpflichtet, genauso wie wir verpflichtet sind, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, die Unordnung der Unordentlichen zurechtzuweisen. Wir gehen leider oft dazu über und weisen die Schwachen zurecht und tragen die Unordentlichen, indem das wir einfach nichts sagen. Das ist genauso falsch, wie wenn man Schwache zurechtweisen würde. Und das ist die Not, in der auch wir als Älteste oft stehen, weil es schwer ist zu unterscheiden, wo ist Unordnung und wo ist Schwäche? Betet da für uns. Es gibt noch eine zweite Verpflichtung, auf die ich eingehen möchte. Und diese zweite Verpflichtung lautet: Wir sind als Starke verpflichtet, nicht uns selbst zu gefallen. Starke stehen in der Gefahr, Gefallen an ihrer Stärke zu finden. Und hier legt der Geist Gottes bereits den Finger auf eine drohende Schwäche im Leben der Starken. Starke stehen in der Gefahr, in sich selbst Genüge zu sein. Was meine ich damit? Unser Text will sagen, und entschuldigt bitte mir den Vergleich, ich möchte damit niemandem auf die Füße treten, aber unser Text will sagen, sei kein Bodybuilder. Ja, sei kein Bodybuilder. Warum nicht? Bodybuilder trainieren häufig, um einen schönen Körper zu bekommen, an dem sie selber gefallen haben und den andere toll finden sollen. Das ist der Grund, warum viele trainieren, nicht alle, aber viele. Viele trainieren, um sich selbst zu gefallen, nur um der guten Figur willen. Stattdessen, sagt die Bibel, trainiere, mach genau das Gleiche wie der Bodybuilder, trainiere, aber nutze deine Kraft, um die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Das sind die Gewichte, die aufgehoben werden sollen. Das ist der Grund, warum wir stark sein sollen. Das ist das, was bewegt werden muss. Dann gibt Stärke erst Sinn. Stärke ist nicht dafür da, damit es auch Starke gibt. Oder damit man einen Unterschied zwischen schwach und stark sieht. Nein, Stärke ist dafür da, damit wir die Schwachheiten der Schwachen tragen können. Wie sagt es unser Text in Vers 2? Jeder von uns, da sind die Starken angesprochen, gefalle dem Nächsten, in Klammern Schwachen, zum Guten, zur Erbauung. Das ist der Grund, warum Gott dir Stärke gegeben hat in einem Bereich deines Lebens. Stärke darf niemals Selbstzweck sein, damit du dich toll findest. Wenn das der Fall ist, dann ist deine Stärke nicht nur Schwäche, sondern Sünde. Oder sie verleitet sich zur Sünde. Nun möchte ich noch kurz durch den weiteren Text gehen. Ich werde es sehr kurz machen. Unser Text führt jetzt in Vers 3 das Beispiel unseres Herrn Jesus an, was ich eben schon erwähnt habe, der sogar die Schmähungen, die wir Gott gegenüber entgegenbrachten, auf sich genommen hat, wie es im Psalm 69, Vers 10 bereits heißt. Das ist eine alttestamentliche Stelle, die uns Mut macht, weil sie uns Christus als Vorbild vorstellt. Und anhand dessen können wir sehen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lesen. Paulus führt aus und sagt, alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und was uns belehrt, das will uns ermuntern und Hoffnung machen, damit wir Kraft und Stärke haben und nicht ausbrennen beim Dienst an dem Nächsten. Willst du stark sein, um Schwachheiten zu tragen? Dann nimm deine Bibel mit rechtem Herzen zur Hand. Lass sie dich prägen. Lass sie dir Stärke geben. Seh darin die guten Vorbilder, damit du Hoffnung bekommst, damit du eine Perspektive hast in deinem Dienst. Und lass sie dich ermuntern. Warum gibt der Römerbrief überhaupt diese Ermahnungen? Halten wir uns das noch einmal vor Augen. Warum gibt er die Ermahnungen, dass Schwache und Starke einander tragen sollen, einander aufnehmen sollen, nicht richten, nicht verachten, sich nicht selbst gefallen sollen? Es hat einen Grund Und der kommt in den nächsten Versen sehr deutlich zum Ausdruck, nämlich Gottes Ehre. Christus soll verherrlicht werden und das perfekt, einmütig, mit einem Mund, sagt unser Text. Dazu braucht es Einheit, dazu braucht es Annahme, dazu braucht es, dass alle Ausgrenzungen weg ist, dass alle Verachtung nicht mehr gefunden wird, denn sonst ist ein solches Lob Gottes nicht möglich. Und weil das nicht so einfach ist, mutet der Vers 5 und 6 unseres Textes wie ein Gebet um das Eingreifen Gottes an. Da heißt es: Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Vers 7 fasst das noch einmal alles zusammen in der Aufforderung, dass wir einander aufnehmen sollen, wie Christus uns aufgenommen hat, und zeigt dann direkt das Ziel. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Dieses Lob Gottes, seine Verherrlichung, das war doch der Beweggrund, warum Jesus für alle Menschen, gerade auch für die Menschen aus den Nationen und nicht nur aus den Juden, die Sünde auf sich genommen hat und ans Kreuz ging. Es ging doch darum, dass er das getan hat, damit Gottes Lob aus dem Mund aller Völker erschallen sollte. Wir singen zwar sonntags morgens dieses Lied, und dabei dachte er nur an mich. Ich glaube, das ist unendlich zu kurz gegriffen. Es geht nicht um dich, um mich, als Jesus ans Kreuz ging. Es ging um die Verherrlichung Gottes aus dem Mund aller Menschen. Das war sein Ziel. Nicht nur Juden, auch die Nationen. Vers 10 und 11 heißt es, und wiederum sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Zitate aus Psalm 45, Vers 18 und Psalm 117, Vers 1. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Einander aufnehmen, den Schwachen nicht verachten oder richten, die Schwachheiten der Schwachen tragen und sich selbst nicht in seiner Stärke zu gefallen, sondern dem Nächsten Gutes zu tun und ihn zu erbauen und dabei dem Vorbild Christus zu folgen, erfordert viel Kraft. Aber es ist Sinn unseres Lebens, weil es um die Verherrlichung Gottes geht. Weil das viel Kraft von dir und mir fordert, schließt Paulus diesen Abschnitt über das Zusammenleben in der Gemeinde mit einem Gebet, der Vers 13. Und ich möchte ihn einfach nochmal vorlesen und damit auch die Predigt beenden. Da heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.